Die Geburt eines Babys ist immer etwas ganz Besonderes. Das ist ein Neuanfang, der da so vor unseren Augen geschieht. Das ist ein Neuanfang, der auch so einen ganz besonderen Zauber an sich hat. Ein neues Leben ist da. Ein neues Leben. Und wenn man dann dieses Baby, dieses kleine, hilflose Kind, vielleicht 3 oder 4 Kilo leicht, auf den Armen hat und es so anschaut und es schläft friedlich, hoffentlich, ja, vielleicht gerade so in den ersten Stunden, dann fragt man sich vielleicht, was wird wohl werden aus diesem Kind? Was wird wohl werden aus diesem Kind, wenn es älter wird, wenn es eines Tages erwachsen ist? Was wird es gut können? Was wird es mögen? Wo werden seine Talente, seine besonderen Gaben liegen? Wird es vielleicht handwerklich geschickt sein oder sprachbegabt? Wird es Sport lieben oder wird es technisch interessiert sein? Welchen Musikgeschmack wird es eines Tages haben? Welchen Beruf wird es ergreifen? Und was wird es bewirken in seinem Leben? Wird es etwas bewegen in dieser Welt? Diese Welt verändern? Wenn vielleicht auch nur im Kleinen irgendetwas Gutes beitragen dazu? Wir wollen zu Weihnachten nicht unseren Blick so auf dem Jesus-Baby belassen, wie es vor rund 2000 Jahren das Licht der Welt erblickte und wie man es heute eben noch sehen kann in vielen, ja, so Weihnachtskrippen, die man aufbauen kann. Wir wollen schauen, was dieses Kind bewirkte auf dieser Welt, denn dieses Kind, es war ja der Knecht Gottes, mit diesem Begriff beschreibt Jesaja immer wieder Jesus Christus, denn dieses Kind hat ja Gottes gute Nachricht in die Welt gebracht. Und dabei hat es diese Nachricht nicht nur weitergegeben wie eine Information, nicht nur kommuniziert, sondern sie auch Realität werden lassen. Jesus hat diese gute Nachricht selbst vollbracht. Und so wollen wir schauen an dem heutigen Tag auf Jesaja 52 und 53. Das ist ein Text, den wir vielleicht eher in der Passionszeit erwarten würden. Aber es ist eben ein Text, der uns diesen Kern zeigt. Was hat das Jesuskind bewegt in dieser Welt? Was ist eigentlich diese Grundlage der guten Nachricht, die uns dieser Knecht gebracht hat und von der auch der Engel schon zu den Hirten sprach? Wir gehen mal so Abschnitt für Abschnitt da durch und ein erster Punkt, den habe ich so genannt, der Knecht tut Erstaunliches und wird doch verworfen. Dieser Knecht tut Erstaunliches und wird doch verworfen und ich lese uns mal jetzt aus Jesaja 52, Vers 13 bis Jesaja 53, Vers 3. Dort heißt es, siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. So wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber Wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Der Knecht bis hierhin, wie er beschrieben wird, er tut auf der einen Seite Erstaunliches. Vers 13, am Anfang hieß es, siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Ihm wird's gelingen. Dieser Knecht wird also diesen Auftrag, seine Mission, das, wofür Gott ihn gesandt hatte, vollständig ausführen. Er wird nicht hinter den Erwartungen zurückbleiben, nicht hinter den Erwartungen seines Auftraggebers zurückbleiben, sondern im Gegenteil, er wird das Optimum herausholen. Nicht nur nicht versagen, sondern vollkommen handeln. Das ist im Grunde wie, 102 Punkte nach 34 Bundesligaspielen zu schaffen. Ne? Die theoretische Maximalausbeute. Nicht mal Bayern München schafft es. Das ist wie 1,0 in jeder Klausur. Vollkommenheit, Perfektion, Gelingen, das zeichnet sein Leben aus. Und vor allem in einem ganz wichtigen Bereich. Er wird nämlich Gottes Willen vollumfänglich erfüllen. Das, was uns gerade ja so schwerfällt, Gottes Willen zu erfüllen, das gelingt ihm ganz und gar. Und so sagt Jesus dann später: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, also Gottes Willen, und vollende sein Werk. Johannes 4. Und so wird dieser Knecht sogar erhöht und sehr hoch erhaben sein. Er wird also zu Gott empor hin erhöht. Also das sind die erstaunlichen Dinge, aber trotz dieser erstaunlichen Dinge, die Jesus tut, und man konnte ja auch aus menschlicher Sicht da so manches erkennen, Wunder, Heilungen, aber vor allen Dingen auch diese Unbestechlichkeit Jesu, mit der er die Wahrheit lehrte. Selbst die Schriftgelehrten und Pharisäer, die ihn nicht mochten, haben das erkannt. Und sie sagen eines Tages mal zu ihm: Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Also sie erkennen diese Unbestechlichkeit Jesu, nur die Wahrheit wirklich zu sprechen und nicht darauf zu achten, was Menschen gerne hören wollen. Also trotz dieser erstaunlichen Dinge, von denen auch das menschliche Auge eigentlich einiges erkennen konnte, wird dieser Knecht doch verworfen. Die Könige, so können wir hier lesen in einem Vers, sie halten ihren Mund zu. Und ich glaube, so verstehe ich das hier, sie halten ihren Mund zu, damit sie nicht vor Lachen laut losprusten, als sie von Jesus und seinem Wirken hören. Wie kann denn ein Erlöser so derartig friedfertig, demütig und bescheiden sein wie dieser Jesus Christus? Wie kann denn dieser Mann ernsthaft Rettung durch Niedrigkeit bringen, durch Dienstbereitschaft? Wer soll denn sowas glauben? Das ist doch an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Und in der Tat, der Lebensweg Jesu, er ist gepflastert von dieser Niedrigkeit, von dieser Bescheidenheit. Er hatte keine Gestalt und Hoheit, heißt es hier in Vers 2. Und das stimmt. Es fängt an bei der Geburt in Bethlehem. Einfach improvisiert im Grunde in einer bescheidenen Unterkunft. Es geht dann später weiter, dieser junge Mann Jesus, er geht dann hin eines Tages zu dem gewaltigsten und bekanntesten Prediger seiner Tage und er bittet diesen eindringlich darum, ihn jetzt unendlich zu taufen. Ne? Das ist Johannes der Täufer. Und als er dann später selbst einige Bekanntheit erlangt hatte, geht er hin zu den Ausgestoßenen und Verachteten seiner Zeit, zum Abschaum der Gesellschaft. Oder er wäscht seinen Jüngern die stinkenden Füße. Eine Sklaventätigkeit. So einer sollte das römische Imperium, dieses riesige Reich erschüttern. Dieser Knecht, die sollte die Welt verändern. Und so wie das damals unglaublich war, so ist das eigentlich heute immer noch unglaublich. Dieser Jesus soll wirklich mein Leben verändern können? Dieser Jesus soll wirklich eine Hilfe sein, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Wenn die Probleme so groß sind, dass auch ich mir keinen Rat mehr weiß? Kann ich ihm wirklich vertrauen, diesem Jesus, seinem Wort, dass er mich gut leitet? Hat er wirklich diese Kraft, auch Dinge zu bewegen, Veränderung zu bewirken? Hier geht es jetzt um Vertrauen. Vertrauen Jesus gegenüber. Aber es geht nicht um ein blindes Vertrauen. Es geht nicht um ein Vertrauen wider den Verstand. Wir müssen nicht einfach unseren Schritt ja so über den Abgrund setzen, da wo es steil bergab geht und dann noch so einen Schritt rüber gehen, in der Hoffnung, dass es schon irgendwie gut gehen würde. Das ist nicht gemeint mit Glaube. Sondern derjenige, der Gottes Willen vollumfänglich erfüllte, darüber haben wir ja gerade nachgedacht, dem es gelingen wird, Vers 13, dem können wir begründet vertrauen. Ihm können wir vertrauen in den Problemen, in der Krise, wenn wir wirklich Kummer haben. Denn trotz seiner Niedrigkeit, trotz seiner Dienstbereitschaft können wir ihm vertrauen. Gerade deswegen. Und dann kommt es darauf an, dass wir uns in solcher Situation, wenn es darauf ankommt, wenn es entscheidend ist, ja nicht von ihm wegdrehen, nicht so von ihm abwenden, wie das hier ja auch beschrieben wird, von diesem leidenden, von diesem vermeintlich schwachen Herrn. Denn er ist ja nur vermeintlich schwach. Er ist ja derjenige, der Gottes Willen vollumfänglich erfüllte. Die wichtigste, die schwierigste Aufgabe. Er kann auch dir, er kann auch uns helfen. Im Hebräerbrief heißt es so schön: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Etwas Zweites, der Knecht trägt die Strafe, die wir verdient hätten. Und ich lese uns mal 3 Verse weiter, Vers 4 bis 6 jetzt. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Der Knecht trägt die Strafe, die wir verdient hätten. Mit sehr anschaulichen Worten wird diese wichtige Wahrheit hier beschrieben. Er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm. Wir hören also förmlich hier heraus, wie dieser Knecht schwer beladen ist. Mehr und mehr hat man ein Paket. Noch ein Paket und noch ein Paket und noch ein Paket und noch ein Paket und immer so weiter. Da ist also wirklich jemand beladen bis an die Schmerzgrenze und er bricht unter dieser Last fast zusammen. Und so könnte man meinen, wenn man sich diesen Knecht anschaut, diesen beladenen, schwer beladenen Menschen, diesen belasteten, armen, leidenden Knecht, wenn man ihn erblickt, dass es doch seine Lasten sind, die ihn so runterdrücken. Man könnte denken, dass es halt so kommen musste, dass er es nicht anders verdient hätte, dass er dermaßen von Gott geschlagen und geplagt wird. Und tatsächlich dachten viele Menschen über den gekreuzigten Christus so. Denn sogar in den Schriften heißt es ja, jeder, der am Holz hängt, ist bei Gott verflucht. Und doch, die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Und wir sehen hier dieses Mysterium des stellvertretenden Leidens Jesu. Da ist einer, Gottes Knecht, der die geistlichen Folgen unserer Sünde, unserer Trennung von Gott vollständig auf sich nimmt. Er schleppt sie, er erduldet sie und er trägt sie hin bis zum Kreuz. Jesus hat also nicht nur Anteil an alledem, er leidet da nicht nur mit, er ist nicht nur solidarisch oder so, sondern er nimmt alles das, er nimmt diesen ganzen Mist auf sich, er trägt es hin, er schleppt es ans Kreuz und bringt es weg. Salopp gesagt, Jesus ist der Müllmann Gottes. Oder wie Johannes der Täufer es sagt, als er Jesus erblickt, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Der nicht geschlachtete Lämmer oder Kälber können Sünden wirklich wegnehmen. So hat man das im Alten Bund praktiziert. Auch nicht irgendwelche Waschungen und Kasteiungen können Sünden ungeschehen machen, wie es es heute auch noch gibt. In vielen heidnischen Religionen, da ist das so. Im Hinduismus, da ist das so. Auch nicht gute Taten, Ehrlichkeit, Spendenbereitschaft, soziales Engagement oder ähnliches kann das Schlechte wieder aufwiegen, wie es vielleicht der westliche Mensch eher denkt. Oder auch das Ignorieren, Wegreden und Ausblenden aller Schuld hilft nicht auf Dauer. Es braucht eine andere Lösung. Es braucht einen anderen Weg. Vers 6 heißt es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Irrwege, Irrtümer, alles das kennzeichnen den Weg von uns Menschen. Ein jeder sah auf seinen Weg, heißt es hier. Egoismus und Selbstbezogenheit macht uns oft aus. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Wie gut, dass da einer kam, der das alles auf sich nahm, der sich das alles aufgeladen hat, alle Irrungen und Wirrungen, allen Egoismus und alle Selbstbezogenheit und der das alles weggetragen hat. Der Knecht Gottes, er trägt die Strafe, die wir verdient hätten. Jesus, er ist der Müllmann Gottes. Und die Frage ist hier an uns immer wieder, hast du ihm auch deinen Müll gegeben? Hast du auch deine Sünde bei ihm abgegeben? Nun weiß ich, wir sind heute hier so ziemlich unter uns, viele Gemeindemitglieder und alte Hasen sozusagen. Wir sind vertraut mit diesen christlichen Grundwahrheiten, da erzähle ich nichts Neues. Und doch ist es wichtig, diesen Punkt hier immer wieder zu machen. Sehen wir das noch? Siehst du das noch? Hast du das noch so im Blick? Erkennst du deine Schuld noch? Hast du sie abgegeben bei Jesus? Bittest du ihm noch um Vergebung? Findet es statt bei dir auch ganz konkret? Dankst du ihm noch, dass er deine Sünde ausgetilgt hat, weggenommen hat? Hat das alles noch Raum bei dir? Kommt das vor in deinem täglichen Denken? Oder ist das mehr so wie eine Versicherung für dich? So zur Absicherung des Notfalls, so wie man das macht mit Versicherung. Einmal abgeschlossen, gut, dass man sie hat und dann heftet man das ab, legt es in irgendeine Schublade und da verschwindet es dann halt. Aber so sollte es nicht sein bei diesem Thema. Gegen Sünde brauchen wir eigentlich nicht eine Versicherung, die wir in die Schublade legen. Und mit Sünde zu Hause regelmäßig nach draußen bringen, wie wir die Mülltonne schmeißen und wie wir darauf achten, auch die Mülltonne auch noch an die Straße zu stellen, ne, dass sie dann auch abgeholt wird. Einmal vergisst, ist euch vielleicht auch schon mal passiert, man hat ein richtiges Problem. Das ist echt schwierig dann. Und genauso müssen wir regelmäßig den Müll laden, Jesus, ihm das sagen, es konkret aussprechen, um Vergebung bitten, seine Gnade empfangen. Denn Jesus, er ist dieser Müllmann Gottes, der die Strafe trägt, die wir verdient hätten. Ein drittes, der Knecht trägt die Strafe und war doch vollkommen gerecht, Vers 7 bis 9. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Der Knecht trägt die Strafe und war doch vollkommen gerecht. Drei kurze Dinge, die hier auffallen. Das erste, der Knecht hat bereitwillig diese Strafe getragen. Vers 7 betont das hier, wie er geschwiegen hat, dass er sich nicht gewehrt hat. Und in der Tat hat Jesus weite Teile seines Prozesses geschwiegen. Er hat jedenfalls nicht einen Top-Anwalt engagiert zu seiner Verteidigung. Überhaupt hat er sich kaum verteidigt. Allerdings ist das nicht als Schuldeingeständnis zu werten. Es ist auch nicht die pure Resignation, so nach dem Motto, es wird sowieso alles nichts nützen. Sondern es zeigt vielmehr diese entschlossene Bereitschaft des Knechtes, die Strafe für diejenigen zu tragen, die er liebt, die er erlösen möchte. Es zeigt sein entschlossenes Handeln, uns, die wir verloren wären, zu retten. Dann wird zweitens hier ganz stark betont, dass dieser Knecht selbst kein Unrecht getan hat. Vers 9. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und Übeltätern, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Mit anderen Worten, dieser Knecht war vollkommen unschuldig. Schuldlos. Und wenn wir die Evangelien lesen, finden wir diese Sicht auch dort bestätigt. Da sind die Pharisäer, die Feinde Jesu, und sie sind über Monate verbissen darauf aus, endlich einen Grund zu finden, Jesus anzuklagen. Und sie durchleuchten ihn, sie stellen ihm Fragen, sie lassen ihn sozusagen überwachen. Und nichts finden sie. Sie finden nichts. Sie bohren tief, tief bei Jesus und sie finden nichts. Wenn man so vorgeht, glaube ich, würde man bei fast jedem was finden, ne? Aber bei ihm finden sie nichts. Und so müssen sie erst auf falsche Zeugen zurückgreifen, die bestochen werden, um Jesus den Prozess zu machen. Und so stimmt es, was Johannes in seinem ersten Brief schreibt. Und ihr wisst, schreibt er, dass er, Jesus, erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. In ihm ist keine Sünde. 1. Johannes 3, Vers 5. Und es fällt noch etwas Drittes auf. Es war absolutes Unrecht, was mit diesem Knecht geschah. In Vers 8, da heißt es, wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Die Frage ist, hier sehen wir eigentlich noch das Schockierende am Tode Jesu? Hier wird ja ein Unschuldiger umgebracht. Hier wird einer, der niemals auch nur einer Fliege etwas zuleide getan hat, getötet. Ihm wird Unrecht getan. Großes Unrecht. Und ihm wird unser Unrecht angetan. Ja, an diesem Unrecht sind wir, du und ich, letztendlich die Schuldigen. Man diskutiert ja manchmal diese Frage, wie ist denn das dazu gekommen, dass Jesus sterben musste? Wer hat eigentlich Schuld an seinem Tode? Und dann kann man argumentieren, ja, die Pharisäer, die wollten das, aber Pilatus, er hatte eben keinen Rückgrat und hat ihn dann sozusagen der Hinrichtung hingegeben. Aber diese Diskussionen, die sind letztendlich müßig. Die führen uns nicht wirklich weiter. Denn im allerletzten, der allerletzte Grund sind du und ich, dass Jesus sterben musste. Es war doch die Strafe für unsere Sünde, die auf ihn gelegt wurde, die in seinem Sterben über ihm ausgegossen wurde. Es gibt ein altes Passionslied, in dem das sehr gut zum Ausdruck gebracht wird. Herzliebster Jesu, so heißt das. Und da heißt es in Strophe 3, da wird gedichtet, was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? Na, gemeint ist das Sterben Jesu. Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, mein Herr Jesu, hab dies verschuldet, was du erduldet. Und genau so ist es. Es ist prägnant auf den Punkt gebracht. Dieser Knecht trägt bereitwillig die Strafe, die mich treffen müsste, obwohl er vollkommen gerecht war. Wie wunderbar! Wie tief muss seine Liebe sein zu uns? Und wie dankbar können wir doch sein, dass Gott diesen Sohn, seinen Sohn, in die Welt gebracht hat. Diese Liebestat Jesu, sie macht den Unterschied. Das ist der entscheidende Unterschied. Ist nicht das der größte Schatz, das größte Geschenk, das man erhalten kann, das größte Geschenk von Weihnachten? Wächst nicht unsere Liebe zu Gott, wenn wir diese Liebe Jesu betrachten, wenn wir daran denken? Wächst nicht unsere Hingabe zu Gott, wenn wir diese Hingabe Jesu in das schlimmste Leiden uns so vor Augen halten? Und wächst nicht unser Wunsch, der Wunsch in uns, diesem Herrn mit unserem Leben auch zu dienen, ihn zu ehren? Dem Dichter dieses Passionslieds ging es jedenfalls ganz genauso. Und er dichtet weiter in Strophe 9. Und das möchte ich nochmal zitieren. Obwohl das etwas altertümliche Worte sind, glaube ich, verstehen wir diese innere Haltung ganz genau. Er dichtet also weiter dann in Strophe 9. Die hatten ja immer so viele Strophen, diese Lieder. Also, dort heißt es, ich werde dir zu Ehren alles wagen. Kein Kreuz nicht achten, keine Schmach und Plagen, nichts von Verfolgung, nichts von Todesschmerzen nehmen zu Herzen. Wir könnten auch anders sagen, kurz zusammengefasst, ich werde alles geben. Ich gebe alles für dich. Ich werde dich ehren. Ich werde dich preisen. Und ich werde dir, Herr Jesus, mein Leben geben. Das ist diese Aufforderung, ja, oder diese Schlussfolgerung, die man ziehen sollte, die man eigentlich nur ziehen kann, wenn man erkennt, was Jesus Christus getan hat für einen. Folgen wir ihm, wohin er uns auch führt, ganz konkret, auch im kommenden Jahr, dienen wir ihm bei jeder Gelegenheit. Und vielleicht gibt es auch so ein oder zwei Sachen bei uns, wo wir denken, ja, das müssten wir eigentlich mal anders machen. Da sollte sich was ändern im kommenden Jahr. Gott zur Ehre, Gott zum Dank. Denn dieser Knecht erträgt die Strafe und unsere Strafe und war doch vollkommen gerecht. Und was Viertes und Letztes hier, der Knecht stirbt und schenkt doch vielen das Leben. Vers 10 bis 12, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Der Knecht stirbt und schenkt doch vielen das Leben. Das Leiden und das Sterben des Knechtes sind nicht das Ende. Wir sehen hier so deutlich, wie nur an wenigen Stellen des Alten Testamentes, diese Auferstehungshoffnung. Dieser Knecht, er wird nach seinem Tode in die Länge leben, heißt es hier Vers 10. Also sein Leben hat Zukunft. Sein Leben wird zeitlich eben nicht begrenzt, es geht in die Länge. Es wird nicht auf ein Ende zulaufen, sondern immer weitergehen. Und er wird Nachkommen haben, Vers 10. Und Gott wird ihm die vielen zur Beute geben, Vers 12. Und beides meint so dasselbe eigentlich. Durch das Wirken dieses Knechtes werden viele, viele Menschen das Leben geschenkt bekommen. Durch Tod und Auferstehung Jesu wird allen, die daran glauben, echtes Leben, ewiges Leben, sinnvolles Leben geschenkt. Das ist geschehen, als Jesus in diese Welt kam. Er starb, er wurde wieder auferweckt, er fuhr zum Himmel auf und seine Botschaft, das Evangelium, diese gute Nachricht, sie breitete sich aus wie ein Lauffeuer. In Jerusalem, in Judäa, in den angrenzenden Gegenden, in Kleinasien und weiter bis zum Rest der Welt. Generation um Generation. Menschen haben von ihm gehört. Millionen sind gläubig geworden. Und diese Botschaft läuft weiter bis auf den heutigen Tag, läuft sie weiterhin zu dir oder zu mir. Reichlich Nachkommen sind unserem Herrn geschenkt. Viele Menschen sind ihm, diesem Knecht, zur Beute gegeben. Das, was wie ein Scheitern aussah, Leiden, Sterben, ausgelacht, verhöhnt zu werden, entpuppte sich als der größte Sieg. Das ist Gottes wunderbarer Plan mit seinem Knecht, mit Jesus Christus. Das ist sein wunderbarer Plan, der durch seine Hand, Vers 10, durch seine Hand gelungen ist. Wenn wir also zu Weihnachten auf dieses Jesus-Baby schauen, wie es liegt in der Krippe, dieses kleine Jesus-Baby, dann wollen wir da nicht stehen bleiben. Dann wollen wir weiterdenken. Dann wollen wir daran denken, was aus diesem Kind geworden ist. Wir wissen ja, was aus diesem Baby von Bethlehem geworden ist. Wir wissen, was mit diesem Kind in Windeln gewickelt, so einfach, so bescheiden waren die Anfänge, was mit diesem Kind später passiert ist. Dieses Kind hat ein Leben geführt, das die Welt fundamental verändert hat. Dieser Mann hat ein Opfer gebracht, das uns tiefen Frieden mit Gott bringt. Das Leben dieses Babys war so einschneidend, dass wir nach seiner Geburt sogar unsere Zeit datieren. Darum feiern wir zu Recht die Geburt dieses Kindes. Denn er, Jesus, der Knecht Gottes, er hat den Unterschied gemacht. Sein Leben hat den Unterschied gemacht. Und so wünsche ich euch allen, uns allen, frohe und gesegnete Weihnachten. Amen.